der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zum Hurra-Hurra-Podcast zur Folge 25. Und heute ist mein Gast Florian Alexander Schmidt, der sich wie gewohnt zu diesem Podcast dann auch kurz selber vorstellt, bevor wir in ein Gespräch über, ja, wir werden mal schauen, wo das hingeht, einsteigen. So muss der Satz enden. Und bevor wir das tun, versuche ich immer noch so einen kurzen Editor-Note zu machen, zu erklären, warum gibt es diesen Podcast, wer bin ich und was ist so passiert. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Dieser Podcast ist ein Ergebnis aus einem Festival, wenn man sich das denkt, Corona-Lehre und Corona und überhaupt. Also ja, da waren Menschen, sehr viele am Campus und haben zusammen Sachen gemacht. Und das war 2019 und da haben wir uns über das über Online-Lehre ausgetauscht. Und da waren sehr viele interessante Menschen da, unter anderem auch Florian, aber nur als Gast. Und deswegen gibt es diesen Podcast, um diese Gespräche weiterzuführen. Ja, was ist das eigentlich, Designlehre? Was ist Designausbildung? Warum machen wir das? Und was ist da eigentlich gerade wichtig? Und da ist es mir auch deswegen wichtig, weil ich selber nur so ein bisschen Ahnung davon habe, also das darf man niemandem sagen, und das aber einfach hören will, wie andere das tun. Und apropos hören und wie andere das tun, ich hatte in den letzten Podcasts immer mal kurz angemerkt, dass es toll ist, wenn ihr Hörenden mir Feedback schreibt. Und das fängt jetzt auch tatsächlich an. Also Leute schreiben E-Mails oder schreiben auf Instagram und das ist total super. Und ich sage da herzlich Danke und werde die Kritik, die da so kommt, also es ist immer sehr wohlwollend, alle bedanken sich und das freut mich natürlich total. Aber andererseits werden eben auch Themen aufgegriffen, wo wir vielleicht an ein paar Stellen zu spitz sind in so Feststellungen. Und bei einer Zuschrift ging es zum Beispiel darum, dass wir mit Vera Sarchetti das Autorendesign so verteufelt haben. Und das hat mich dann natürlich ganz aus der Bahn geworfen, dass das jemand ganz anders sehen könnte als ich und vor allen Dingen als Vera. Und denke da jetzt weiter drüber nach und suche mir jetzt jemanden, mit dem ich über Autorendesign sprechen kann. Das ist jetzt nicht Florian, aber das wird in Zukunft irgendjemand anders sein. Und da bin ich mal selber gespannt, wer mir da so über den Weg läuft. Das bedeutet, gerne immer Zuschriften, immer her damit. Und diesen Podcast gibt es überall da, wo es so Podcasts gibt. Und eigentlich müsste man sich jetzt vorstellen, dass ich sage, was alle Leute sagen, wenn es um Podcast-Intros geht. Editor Note End. Herzlich willkommen, Florian. Jetzt ist hier tatsächlich doch meine Audio. Ich habe gesagt, alle Notifications ausmachen. Jetzt war bei mir gerade eine. Also wenn es jetzt hier kurz Dirt gemacht hat, dann war das mein Rechner. Hallo Florian.
Hallo Christian.
Genau, gut. Muss jetzt auch.
Danke für die Einladung.
Ja, aber sehr gerne. Schön, dich zu sehen.
Gleichfalls. Freut mich sehr, dass ich jetzt mal die Ehre habe, bei dir zu Gast zu sein.
Ja, bevor du dich vorstellst, ganz kurz, wir sehen uns leider viel zu selten, aber da haben wir uns getroffen, da hast du gesagt, dass du Podcasts immer zum Einschlafen hörst und da haben wir gleich müssen wir das heute so als so ein Thema machen, dass wir so eine Frank Sinatra Crooner Stimme auflegen und die ganze Zeit die Leute so mit unserem Gerede so einschläfern. Aber vielleicht wird es ja ganz interessant, was wir machen. Florian, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin seit 2018 an der HTW in Dresden an der Fakultät Design und habe dort eine Professur für Designkonzeption und Medientheorie. Und ich habe so eine etwas gemischten Hintergrund. Ich komme eigentlich aus der Designpraxis. Ich habe mal Kommunikationsdesign studiert und auch abgeschlossen an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin. Und habe dann aber schon im Studium gemerkt, dass ich so einen Hang zu Texten und zu Theorie auch habe. Und dann über die Jahre ist dann der Theorieanteil in meiner Arbeit immer größer geworden und der praktische Teil immer kleiner. Und habe dann irgendwann auch in dem Bereich promoviert in London und bin dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und jetzt in der Rolle an der HTW Dresden bin ich in der ganz glücklichen Position, irgendwo zwischen Theorie und Praxis auch in dem Job zu stehen und deswegen jetzt wieder auch auf so alte Fähigkeiten aus dem Kommunikationsdesign zurückgreifen zu können und aber eben auch das Ganze theoretisch begleiten zu können.
Was ist Designkonzeption? Wenn du da Professor bist, musst du das doch wissen.
Das ist natürlich jetzt eine fiese Trickfrage. Ich frage dich dann auch gleich mal
Nein, mach's nicht, mach's
nach den Designmethoden im
nicht.
Gegenzug.
Okay, ich frage eine andere Frage. Super, nee, dann stelle ich diese Frage nicht, sondern frage, jetzt ist ja Corona, wie läuft Corona-Lehre?
Immer besser. Also ich merke halt, dass man jetzt das nicht mehr permanent als Hauptgespräch thematisieren muss, sondern dass sich jetzt alle irgendwie damit arrangiert haben. Und man muss natürlich immer wieder mal so Erwartungen abgleichen, weil es ja auch etwas überzogen ist, jetzt so zu tun, als wäre das jetzt die alte Form der Lehre 1:1 ersetzt. Also ich glaube, man muss sich immer wieder mal daran erinnern, auch im Gespräch mit den Studierenden, dass man nicht das Gleiche oder auf die gleiche Weise erwarten kann. Aber ich habe das Gefühl, dass sich alle so einigermaßen oder zumindest die meisten irgendwie damit eingegroovt haben und da jetzt halt so eine gewisse Routine entstanden ist und man so ein bisschen rausgefunden hat, welche Werkzeuge funktionieren und wie lange die Aufmerksamkeitsspanne hält, wenn man sich die ganze Zeit so anstarrt, wann es angebracht ist, die Kamera auszumachen. Solche Punkte entwickelt man jetzt dann doch langsam ein Gefühl für.
Muss tatsächlich sagen, dass mich das doch sehr interessiert. Obwohl du sagst, jetzt, da muss man jetzt nicht mehr so groß drüber reden, ist es trotzdem eine Sache, die mich doch sehr bewegt, weil ich ja selber auch in der Lehre tätig bin, im Industriedesign. Du hast, glaube ich, Industrie- und Kommunikationsdesign oder Produktgestaltung und Kommunikationsdesign, so ein bisschen getrennt bei euch in Dresden. Und dennoch. Also, oder was mich eben so sehr gerade interessiert, schon, wie machen das die anderen? Oder in dem Fall eben, weil du jetzt mein Gesprächspartner bist, wie machst du das? Und du hast gerade schon sehr gesprochen, so man arrangiert sich, und vielleicht, und dann hast du noch so eben gesagt, welche Werkzeuge funktionieren, wie lange hält man das durch und wann macht man die Kamera aus? Und da würde ich tatsächlich gleich mal, vielleicht kannst du da sogar Antworten geben, nämlich welche Werkzeuge funktionieren denn gut und wie lange hält man das aus und wann macht man denn die Kamera aus? Und ich frage dich das, ich selber habe da natürlich auch eine Meinung dazu, aber mich interessiert das schon sehr, wie du als mein Kollege und auch geschätzter Praktiker, oder wie du selber sagst, auch Theoretiker, aber eben dann doch eben als Kollege das machst, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass es viele Hörende, die eben auch in der Designlehre tätig sind, da auch selten jemanden finden, mit dem sie da wirklich drüber reden können. Oder die Erfahrung machen wir ja total selten. Diesen Austausch, ja, wie machst du das denn eigentlich? So, man trifft sich ja nicht mehr.
Vielleicht eine Sache, die man vorwegschicken muss, weil du gerade das Industriedesign erwähnt hattest. Ich habe jetzt, was die Online-Lehre angeht, die günstige Situation, dass alle Sachen, die ich unterrichte oder in meiner Lehre vorkommen, halt zweidimensional und digital sowieso schon sind oder eindimensional, wenn man auf Text sich bezieht. Und deswegen es nicht so große Reibungsverluste gibt, wie ich sie vermute, wenn man eher auf eine Werkstatt angewiesen ist und auf physische Objekte und auf Haptik und Dinge, die man anfassen können muss und so. Also das ist schon mal ein Faktor, der es halt in meinem Fall ein bisschen leichter macht. Und als Werkzeuge haben sich, hat sich als Kombination, und ich denke mal, es gibt vielen so, Miro mit Zoom zusammen herausgestellt als eigentlich so die bestmögliche Variante. Und ja, also meistens läuft es halt eben so, dass wir halt zwei Fenster aufhaben und dann ja, die Videochat quasi und das Miro-Board und man darüber natürlich auch sehr schön über das Semester hinweg Entwürfe reifen sehen kann und gleichzeitig die Ideensammlung dort hat. Und auch vor allem so ganz gut mitkriegt, was machen die anderen, auch wenn sie jetzt gerade nicht im virtuellen Raum sind und es schon so ein Gefühl gibt von so einem, dass halt jedes Projekt seinen eigenen gemeinsamen Raum hat, wo man dann Leuten auch Dinge auf ihren virtuellen Schreibtisch legen kann zum Beispiel oder eben Mindmaps erstellen und so. Das ist ganz gut. Und was aber sich wirklich als nicht funktionierend herausgestellt hat, aus meiner Sicht, sind Diskussionen in Gruppen, die größer sind als, sag ich mal, 6 Leute oder so. Also, obwohl die Kurse, die ich habe, tendenziell so 20 Leute haben oder so 17 bis 20 Leute, habe ich eigentlich aufgegeben zu versuchen, Debatten in dieser großen Runde zu führen. Oder manchmal geht es nicht anders aus zeitlichen Gründen, aber das funktioniert tatsächlich eigentlich nicht. Deswegen bemühe ich mich jetzt sehr darum, die Kurse nochmal kleiner zu zerteilen, was ich im physischen Raum nicht gemacht hätte, und dann eher mit Gruppen von 5, 6 Leuten zu arbeiten. Und dadurch sozusagen meine Zeit natürlich zu zerteilen, was auch heißt dann, dass die Studierenden weniger Direktkontakt haben dann mit mir als Lehrendem, aber gleichzeitig viel freier sind darin, untereinander in Breakout Rooms miteinander zu sprechen. Wobei ich auch jetzt nicht so häufig so zufallsgesteuerte Breakout Rooms mache, sondern eher versuche jetzt das zu befördern, dass sich Gruppen bilden um bestimmte Themenschwerpunkte oder Interessensfelder, Leute, die dann einfach auch Lust haben, über ein ganzes Semester hinweg in so einer Fünfer-, Sechser-Gruppe miteinander zu diskutieren und die gleichen Texte zu lesen und da in den Austausch zu treten. Und vielleicht noch ein letzter Satz noch dazu, weil es ja eben schon Thema war, mit wann macht man die Kamera aus? Obwohl es für mich jetzt, wenn ich, was auch vorkommt, so eher vorlesungsartige Formate habe, dass ich dann inzwischen schon immer sage, macht ruhig die Kamera aus und so, weil ich halt weiß, wie anstrengend das für die ist. Und das ist zwar für mich dann auch ein bisschen unangenehmer, wenn man nicht dieses Feedback hat, einfach dadurch, dass man in Gesichter gucken kann und schauen kann, wie reagieren die Studierenden, und man merkt, ob man jetzt in fragende oder müde oder genervte Gesichter schaut oder so. Also das macht es, finde ich, dann aus Lehrendenperspektive schon schwieriger, aber gleichzeitig halte ich das nicht mehr für sinnvoll, das irgendwie einzufordern und die ganze Zeit darum zu bitten, noch die Kamera anzumachen. Das tue ich jetzt nur noch eigentlich in den kleinen Gruppen.
Ja, wo es ja auch um, naja, also wo es ja auch um einen Austausch geht und wo es natürlich auch sinnvoll ist, also wo man sich auch in einer gewissen Privatsphäre ja dann auch irgendwie bewegt, ne? Wo es aber natürlich auch schwierig ist, ne? Also das ist ja schon eine sehr andere Erfahrung bei den Studierenden so in deren Räume reinzugucken. Ne, also das ist teilweise hat das durchaus lustige Momente, die da entstehen, aber ganz oft ist es ja auch auch ein großer Vertrauensvorschuss, den die Studierenden uns als Lehrenden gegenüber übergeben. Ne? Das ist ja eine Sache, die man nur bedingt irgendwie einfordern kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es gibt diese neuen geilen Funktionen, dass man sich so fancy Hintergründe machen kann und oder das so ausblurren kann. So geht das, ich weiß gar nicht, ob das hier bei Google Meet, wo wir uns gerade treffen, da geht das. Ist es eher der Zugriff auf deren Privatspace, den die Studierenden eigentlich eher vermeiden wollen, aus deiner Perspektive, oder ist es tatsächlich gesehen werden, als Mensch wahrgenommen werden mit Gesicht und Expression?
Also mir ist beides schon begegnet als Thema. Also wir haben auch so, hätte ich vielleicht mal vorher raussuchen sollen, aber wir hatten auch so letztes Semester Umfragen gemacht unter den Studierenden. Aber ich habe auch in mehreren Modulen das Ganze auch inhaltlich thematisiert und auch die ganze Corona-Situation und so. Und dadurch haben wir auch relativ viel über diese Gründe und Hindernisse gesprochen. Und da ist dieser Blick ins Private auf jeden Fall ein Faktor, aber mein Eindruck war, das überwiegt, dass es als anstrengend empfunden wird, die ganze Zeit, also dass quasi eine ganze Gruppe quasi in die eigene Wohnung reinstarrt. Also dass das halt mehr stört, glaube ich, als wenn man jetzt, wenn man Einzelkonsultationen macht oder im Kleinen spricht oder so, dann habe ich auch nicht das Gefühl, aber da mag ich auch falsch liegen, aber dass es die Studierenden so stört, wenn man ihr Zimmer sieht. Vielleicht auch manchmal, aber ich glaube, es ist vor allem dieses über, keine Ahnung, 1, 2, 3 Stunden hinweg, den ganzen Kurs quasi bei sich zu Hause zu haben und dann auch noch immer das eigene Gesicht zu sehen und sich die ganze Zeit zu fragen, also ach ja, immer, man muss ja, hatte dann so einen Performance-Druck, irgendwie ein interessiertes Gesicht zu machen und irgendwie Aufmerksamkeit auch irgendwie zu simulieren und kann halt nicht eben in der Wohnung auf und ab gehen oder so, obwohl man sich dabei vielleicht sogar besser konzentrieren könnte. Ich glaube, solche Faktoren spielen da schon eine große Rolle, beziehungsweise geht mir das auch selber so, wenn ich halt in irgendwelchen administrativen Sitzungen bin, wo ich eigentlich nichts zu sagen habe, sondern einfach nur zuhören soll, dass ich dann schon auch eigentlich wirklich unruhig werde und dann ganz froh bin, wenn es so Formate sind, wie dann von der Hochschule irgendwie Big Blue Button eingesetzt wird, wo dann eh nicht gewünscht ist, dass alle die Kamera anhaben, aus technischen Gründen schon. Und ich dann ganz froh bin, eigentlich dann nicht gesehen zu werden und einfach irgendwie zum Beispiel mich hinstellen zu können mal oder mich irgendwie zu be bewegen zu können und nicht diese Aufmerksamkeitsperformance irgendwie liefern zu müssen.
Man müsste das so machen wie Homer Simpson, der sich so eine wachen Augen auf die Brille geklebt hat, um dann so zu tun, als wäre er tatsächlich anwesend. Aber man könnte ja so ein Video von sich vorproduzieren, was man dann in so einem Loop die ganze Zeit abspielt und wo die gegenüber denken, man wäre ganz wach.
Ja.
Ja, genau. Man
In
darf, man darf,
der.
darf, muss da aufpassen, dass es so ein, dass ein sauberer Loop ist. Aber die Zeit, die man wahrscheinlich dafür braucht, da kann man auch einfach zuhören. Am Ende passt
Ja.
das.
In der ersten Welle kreativer Produktivität vor genau einem Jahr, als alle irgendwie dachten, sie müssen jetzt direkt irgendwie Kunst aus Zoom und der Pandemiesituation machen, da gab es eine Reihe solcher Videos, da hatte ich auch eins gesehen, wo jemand genau das gemacht hatte, was du gerade gesagt hast, aber dann als Pointe eigentlich dann nochmal selber im Hintergrund durch eine Tür reingekommen ist so, und damit sozusagen die Illusion gebrochen hat. Also da gibt es ganz gute Projekte.
Ja, aber das ist gerade ganz interessant, dass du das sagst, aus dieser ersten, also ich sag mal, diese erste, naja, also Euphorie ist vielleicht das falsche Wort, aber da war man ja irgendwie gezwungen, das Beste draus zu machen und jetzt ist man aber so, ich sag mal, so im Afterburn von ich sag mal so, von dieser Energie, die wir da als Lehrende, aber eben auch die Studierenden so aufgebracht haben. Und merkst du da jetzt sozusagen mal so über die Distanz, wie wir das jetzt machen, so eine Art Veränderung? Also wird man jetzt auch mit der Technologie so ein Stück, also wo die Technologie so ein Stück besser wird, selber auch ein Stück, naja, vielleicht elaborierter im Umgang damit? Also das ist einfach, dass man einfach so schnippdi-schnippdi irgendwie jetzt loslegen kann und sagt, okay, lass das mal jetzt schnell alles in Miro zusammen bauen, so anstatt jetzt irgendwie super kompliziert zu machen.
Ja, da waren jetzt ja schon mehrere Ebenen in der Frage. Also auf jeden Fall man halt routinierter und ich glaube, es funktioniert alles irgendwie besser. Aber dann habe ich auch schon bei Studierenden beobachtet, dass denen das sozusagen, wenn man die jetzt über das ganze Jahr gesehen hat, denen dann doch teilweise schon auch sichtlich zusetzt, dass sie weiter in ihrem Zimmer irgendwie eingesperrt sind und da eigentlich nicht richtig raus können und so. Also da meine ich auch einen Unterschied zu beobachten zwischen Studierenden, die halt die reguläre Form des Studiums schon lange kennengelernt haben und jetzt mehr darunter leiden, dass es nicht nur mal so eine kurze Ausnahmesituation ist, sondern denen halt aufgeht, dass sie jetzt wirklich den Rest ihres Studiums so verbringen werden. Im Gegensatz zu Studierenden, die eher am Anfang des Ganzen stehen und ja verrückterweise Hochschule noch gar nicht anders kennengelernt haben und irgendwie scheinbar damit besser umgehen, soweit ich das halt immer beurteilen kann. Das muss man immer natürlich mitdenken, dass man nur einen Teilausschnitt so mitbekommt.
Ja, aber das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt. Es gibt ja, ich glaube, so ist das ja auch an der Hochschule, an der du lehrst, an der HTW Dresden. Das ist eine Art verpflichtendes Praktikum gibt, ne? Also ab einem bestimmten Punkt, also das ist ja auch an verschiedenen anderen Hochschulen so, dass das sozusagen das Praktikum mit ECTS-Punkten bewertet wird und dadurch als Teil des Studiums angerechnet wird. Und da habe ich mir nur letztens oder eben auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch überlegt, ja, das ist ja aber total verrückt, ne? Die Studierenden sind ja dann ein Semester vor Ort gewesen, dann 3 Semester jetzt in Corona-Lehre und dann wäre ja theoretisch das nächste Semester ja dann schon das Praktikumssemester. Also die gehen ja dann sozusagen in eine Art von Praxis über, die ja interessanterweise ja eigentlich auch genauso ist wie das Studium, oder? Also weil, also naja gut, man kann ja, es ist ja eh alle im Homeoffice. Geht das dann einfach so weiter?
Naja, es gibt schon Studierende, die jetzt auch jetzt letzten im Wintersemester Praktikum irgendwo vor Ort machen konnten, wo irgendwie große Studios sind und wo das dann irgendwie ging mit Abstand wohl und so. Aber viele haben halt tatsächlich auch ein virtuelles Praktikum gemacht, was natürlich dann, stelle ich mir vor, nur so bedingt sinnvoll ist, weil man ja eine Menge Sachen im Praktikum eigentlich lernt, indem man anderen Leuten über die Schulter schaut und sowas fällt natürlich weg. Also das merken wir auch in diesen ganzen Videokonferenzen. Die funktionieren ja ganz gut als quasi Übertragung der Dinge, die quasi on the record sind und direkt ausgetauscht werden sollen. Aber diese ganzen Gespräche auf dem Gang, die Sachen, wo man plötzlich was mitkriegt, was einen eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt was angeht, aber sich daraus irgendwie spannende Gespräche entwickeln und so, all das fällt halt weg. Also es ist halt ja reduziert auf dieses, auf das Wesentlichste. Und aber manchmal ist ja das Unwesentliche das, was sich dann im Nachhinein als viel wichtiger herausstellt. Und das sehe ich schon als, also stelle ich mir schon schwierig vor.
Ja, und ich spreche das auch deswegen an, weil du ja sehr viel zu so Online-Arbeit, zu Clickworking, zu auch Gig-Economy in dem Bereich gearbeitet hast. Siehst, oder vielleicht 2 Fragen in einer. Siehst du da die Gefahr, dass das eigentlich gerade der Designberuf, vielleicht auch eher noch so im Layout-Bereich, mehr als zum Beispiel die, wie du selber sagst, ja gar nicht so material-based ist, sondern eher vielleicht, naja, so software-based ist, dass der sich tatsächlich total aus den Büros vielleicht rausmorpht und zu so einem Clickworking-Job wird? Erste Frage. Und zweitens, vielleicht kannst du noch mal kurz was oder in dieser Beantwortung der Frage vielleicht noch mehr auf die Studien eingehen, die du eben, die zu Crowd-Design, Crowd-Produktion und, zu so die Gig-Economy für verschiedene Stiftungen gemacht hast. Mhm. Sorry, dass ich dich da jetzt mit diesem Batzen so vollschmeißt, aber das, ich glaube, das könnte vielleicht irgendwie so zusammenpassen.
Ja, okay, ich versuch's mal. Also die tatsächlich ist meine der Umstand, dass ich eigentlich so die Ausfahrttheorie genommen habe, auch aus so einer Krisensituation entstanden, insofern, als dass ich 2008 mein Diplom im Kommunikationsdesign gemacht habe. Und das war so die Zeit, wo zum einen ja die Finanzkrise die große war und zum anderen diese Online-Plattformen plötzlich auftauchten. Und zwar besonders im Designbereich waren die halt sehr früh dran. Also sprich Plattformen, wo man dann in so Design-Contests irgendwie teilen, die gibt es immer noch, aber da war das halt neu, wo man halt dann ein Logo designt bekommen kann und 100 Leute machen den Entwurf. Und eine Person wird am Ende halt nur bezahlt. Und das lief damals aber auch quasi parallel. Ein paar Jahre vorher fing das schon an mit dieser Debatte um Amateur und Profi, weil plötzlich halt diese Euphorie darüber war im Web 2.0 und so. Jetzt haben halt alle Zugang zu den digitalen Werkzeugen. Jeder Mensch ist jetzt ein Designer. Gab es historisch natürlich auch schon ein paar Mal vorher, aber das ging halt da plötzlich so zusammen, dieses, okay, toll, super, jetzt können alle Leute designen, man hat die Tutorials, man hat die Werkzeuge und man hat diese Orte, wo man dann auch für Geld diesen Job machen kann. Und ich habe mich dann halt gefragt, quasi kurz davor mein Diplom irgendwie in die Hand zu bekommen, was ist der Wisch jetzt eigentlich irgendwie wert, wenn jetzt jeder Mensch jetzt wirklich ein Kommunikationsdesigner, Designerin ist. Und habe auch unter anderem aus dieser Motivation heraus mir diese Plattformen angefangen, genauer anzugucken. Und Design war da, wie gesagt, sehr früh dran. Und dadurch war ich mit meiner Forschung auch, weil es aus einer persönlichen Situation herauskam, sehr früh dran. Und dann hat sich das halt so über die Jahre so entwickelt, dass eigentlich ein Berufszweig nach dem anderen so von diesen Plattformen irgendwie, ich will nicht sagen gefressen wurde, aber die wurden halt immer weiter ausgerollt und in allen möglichen Sparten wurde das halt probiert. Und bei manchen ist das gescheitert, bei anderen läuft das ziemlich erfolgreich weiter und ist stark gewachsen. Und irgendwie ist, also, was heißt irgendwie, also es hat sich dann halt auch gezeigt, dass wenig überraschend, wenn man sich das Thema genauer anguckt, dass man auch plötzlich in so einem Globalisierungsdiskurs drin ist und man plötzlich auch merkt, dass es quasi diese Outsourcing-Ketten, bei denen Arbeit in Entwicklungsländer oder die sogenannte Dritte Welt verlagert wird und so,
Globaler Süden ist,
natürlich
glaube ich, der richtige Begriff inzwischen.
globaler Süden, da genau, gibt es verschiedene Formulierungen, aber es ist natürlich auch nicht immer so weit südlich. Also
Check.
es reicht schon, die Grenzen der EU zu verlassen und Ukraine spielt zum Beispiel eine große Rolle oder Serbien oder so, solche Länder, die man jetzt auch nicht unbedingt als globaler Süden bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, dass man halt diese Auslagerungsketten hat, die natürlich schon viel, viel älter sind als diese Plattformen und aber die traditionellerweise natürlich so erfolgten, dass halt eine Firma Arbeit an eine andere Firma ausgelagert hat. Und was halt relativ Neues jetzt in den letzten 10 Jahren entstanden ist, eben, dass Individuen Arbeit an Individuen auslagern. Und das betrifft natürlich den Designbereich sehr direkt und auch schon seit einer ganzen Weile. Und um jetzt auf deine erste Frage zurückzukommen, ist natürlich schon die, wie soll ich sagen, das Risiko vielleicht da, aber das quantifizieren kann ich auch nicht, aber dass wenn jetzt Auftraggeberinnen oder Firmen, die Designjobs vergeben, sich jetzt schon daran gewöhnen, dass selbst die ehemaligen Inhouse-Designer jetzt eigentlich nur noch Gesichter sind, die irgendwie per Video zugeschaltet werden, dass dann irgendwann vielleicht die Frage aufkommt, warum muss denn die Person jetzt in Dresden oder Castrop-Rauxel oder so sitzen? Das ist doch eigentlich auch in Ordnung, wenn die in Venezuela oder in Indonesien oder so sitzt. Und das wird sich noch zeigen, wie sich das ausgestaltet. Ich vermute ehrlich gesagt, dass es, und das lässt sich auch an anderen Stellen beobachten, dass die Sprachbarriere dann doch eine gewisse Rolle spielt. Also, dass halt für Firmen, die eh schon international aufgestellt sind und als Firmensprache Englisch haben, auch in Deutschland sitzend, dieser Schritt sehr viel leichter zu gehen sein wird oder die Hemmschwelle da niedriger ist als bei Firmen, die halt gerne mit deutschen Designern zusammenarbeiten wollen, einfach weil dann die Sprachbarriere niedriger ist. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Faktoren, die das einschränken, also die jetzt dafür sorgen, dass ich nicht glaube, dass es jetzt einen totalen Bruch geben wird. Zum Beispiel ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine Integration in quasi firmeninterne Prozesse, Dinge, die man jetzt nicht so gerne auf so einer Plattform ankündigen möchte und mit einer Person, mit der man gar keinen Austausch hat, denen geben würde. Da gibt es eine Reihe von Faktoren, die Auftraggeberinnen darf noch davon abhalten, jetzt diesen Globalisierungsweg zu gehen. Aber das ist durchaus was auch schnell ins Wackeln oder ins Wanken geraten kann, denke ich.
Ja, na vielleicht sogar wenn, also du sprichst ja jetzt so von Designfirmen, was ja eine, oder von Agenturen, die sind ja nur ein kleiner Teil der eigentlich gesamten Designszene. Es gibt ja sozusagen ja noch verschiedene, so wie es im, bei der Autoproduktion, hier gibt es jetzt Zulieferindustrie, ne? Also was weiß ich, best Beispiel ist am Ende der Kette, wir machen Druck. Also oder irgendeine andere Flyer-Alarm oder whatever, wie die alle heißen, United Print, wo man einfach mal so rucki-zucki sich irgendwie zu einem absoluten Spottpreis Hefte zu einer super passablen, also super passablen, zu einer passablen Qualität fertigen lassen kann auf einem fast schon Print-on-Demand-Level. Und das ist ja das eine, ne? Aber dann gibt es ja natürlich am Anfang der Kette ja genauso so eine Zuliefersachen, wie haben wir mal schnell irgendwie Layout-Varianten, ne? Wo man sich denkt, okay, naja, der Brief ist schnell geschrieben und da sagt man hier bitte 10 Layout-Varianten, ich schaffe das jetzt nicht und die gibst du an irgendeinen, also, was weiß ich, eben an Menschen, wie du selber sagst, in Venezuela oder in Indonesien und die sitzen da im InDesign und bauen dir 10 Vorlagen und schicken dir die und du bezahlst für die, was weiß ich, $50, die dich hier irgendwie entweder einen Freelance-Designer oder einen Praktikant mehr gekostet hätten als das. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine Sache, die durchaus passiert. Ich kenne das von einem guten Freund, der hat sich hier ein Angebot einholen lassen für die Fertigung von so einem Elektronikbauteil. Das hat irgendwie, oder die Planung davon, ich glaube, es war noch nicht mal die Fertigung, sondern nur die Planung, hätte irgendwie 250 Euro gekostet, und der hat es dann für 40 Dollar irgendwo in Pakistan von jemandem machen lassen können. Und das fand ich schon total verrückt. Also, und das war er hat gesagt, das war ein Mensch, der war extrem nett und freundlich, und das war so ein Typ wie du und ich, nur dass der eben in Pakistan lebt und das irgendwie über also diese Skill, die er hat, einen globalen Markt anbietet. Und das finde ich einerseits total interessant, aus einer so, oh cool, da hat man mal andere Leute kennen, Perspektive. Auf der anderen Seite, naja, aber das ist ja genau das Problem ganz oft, dass eben diese Leute super vereinzelt werden und eben total marktabhängig sind und sich eben nicht uniten können, oder? Also was ist denn, oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung, aus diesen Studien, da eigentlich, also das auch eines der großen Kernprobleme bei der Sache?
Zwei Dinge sind da wichtig, denke ich. Also das eine hast du gerade indirekt schon angesprochen. Das Spannende ist ja, dass man immer beide Perspektiven einnehmen kann. Also auch wenn man jetzt als entwerfender Mensch, kann man jetzt sich Gedanken darüber machen, ist das, was ich hier anbiete, vielleicht gefährdet davon, dass es morgen jemand macht, der irgendwo ganz anders sitzt und viel, viel niedrigere Lebenshaltungskosten hat. Also wie stark bin ich von einem Preisverfall bedroht mit meiner Fähigkeit? Und die andere Richtung ist eben, dass ich ja genauso auch Auftraggeber werden kann und genau das halt nutzen und in meine Produktionsprozesse irgendwie einbauen kann. Und das ist halt immer diese Zweischneidigkeit, die man bei anderen Bereichen der Gig Economy auch schon hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn es aus, dass manche Leute als Studentenjob Essen ausliefern zum Beispiel, und aber gleichzeitig an anderen Tagen selber eine Pizza bestellen oder so. Mhm. Also das ist halt, also diese Rollen wechseln halt sehr schnell hin und her. Das wäre sozusagen der eine Punkt, den ich nur noch mal betonen wollte, dass es halt auch immer so eine Kippfigur ist, in welcher Rolle man sich da reinprojiziert, wenn man diese Phänomene sieht. Und da gibt es auch von, also eine dieser großen Plattformen, Fiverr heißt die, wo man halt auch so Arbeit auslagert, die haben halt interessanterweise...
Genau, tatsächlich war das. Er hat den Job gefivert, so wie man sich Dinge growert, oder hat er diesen, das, genau, Fiverr war die Plattform, exakt, von der genau. Er gesprochen
hat. Und Fiverr hat halt interessanterweise Plakate, wo immer zwei Personen drauf sind und wo dann steht, er macht das Konzept, sie setzt es um, oder sie hat die Ideen und er hat die Skills oder wie auch immer. Also wo es immer so komische Doppelpaarungen gibt und so, die halt manchmal sehr problematisch sind, weil es halt die dann, also die haben das, es ist nicht so konsequent, aber es gibt manche, wo halt dann die umsetzende Figur auch dann schon quasi dunkleren Hauttyps ist und eindeutig, ah ja, nee, genau, es ist noch spezifischer, weil es ist nämlich dann so plakatiert, du hast das Konzept und sie setzt es um oder so. Also wo man merkt, es ist zwar diese Doppelung, aber es adressiert hier in Deutschland natürlich schon diejenigen, die halt dann die vermeintlich höherpreisige Tätigkeiten machen und so. Also das ist ganz interessant, wie offen die damit auch umgehen, wobei die in der Vergangenheit auch noch viel radikalere Plakate hatten, allerdings nicht in Deutschland. Aber um auf den zweiten Punkt von deiner Frage eben einzugehen, nach der Frage, also dem Aspekt, der das schwang da jetzt ja indirekt mit, also die Frage der Ausbeutung und der Frage, ob sich die Arbeitskräfte irgendwie organisieren müssten oder inwieweit die vereinzeln. Da gibt es halt schon ganz interessante Sachen, die man beobachten kann in Bezug auf diese Plattformstrukturen. Also das ist eigentlich so mein Forschungsschwerpunkt, dass ich mir halt angeschaut habe über die letzten 10 Jahre, wie bestimmte Formen von Arbeit bestimmte Plattformstrukturen bedingen und wie da so die Wechselwirkungen sind. Und da muss man halt dann trennen zwischen crowdbasierter Arbeit, wo man eben buchstäblich eine ganze Masse von Leuten beauftragt, typischerweise im Kreativbereich mit so einem Wettbewerb und Plattformen, auf denen Individuen als Expertinnen auftreten und sagen, ich bin jetzt hier der Mensch, der halt hier irgendwelche Platinen entwerfen kann oder extrem gut im Matte Painting oder im 3D-Rendering von irgendwelchen Objekten ist oder so. Und wo man viel stärker sich als Individuum positionieren kann. Und bei beiden ist aber die Organisation, also in so einer gewerkschaftlichen Logik, extrem schwierig bis fast illusorisch. Und das ist bei Crowdsourcing generell schon so, einfach aufgrund dieser globalen Dimension mit den extrem unterschiedlichen Tagessätzen oder Stundenlöhnen. Und es ist im Kreativbereich natürlich nochmal besonders ausgeprägt, weil da einfach diese, ich sage jetzt mal so direkt, neoliberale Logik noch viel stärker verinnerlicht ist, dass halt eigentlich jede denkt, na gut, ich bin ja besser als die anderen oder ich muss mich jetzt hier irgendwie als Marke aufbauen und mich irgendwie schneller und wendiger bewegen. Und da ist so ein Gedanke von, wir organisieren uns jetzt hier, um gemeinschaftlich bessere Arbeitsbedingungen einzufordern, relativ weit weg von der gelebten Praxis.
Als du gerade gesagt hast, dass, also es gibt eigentlich zwei Punkte, die ich total, total spannend finde, nämlich einmal sei, dass du sagst, dass es irgendwie den Preisverfall der eigenen Leistung gibt, also oder eben den vermeintlichen Preisverfall, wenn man sich eine globale Skala anguckt, und dass eben diese Plattform irgendwie klar kommuniziert, als wäre das so God-given, dass es eine Trennung von Konzept und Umsetzung gibt. Und vielleicht erstmal auf diesen ersten Punkt. Das ist ja super interessant, weil das kennen wir ja aus verschiedenen Diskursen. Ja, da kommt, jetzt sind es gerade die Ausländer, die ja noch in ihren eigenen Ländern zusätzlich noch sind, die uns die Arbeit wegnehmen, ne? Also weil die einfach viel günstiger sind. Was dann irgendwann die AI dann ist in dem nächsten Diskurs. Ist es unsere Aufgabe als, also oder anders vielleicht ist es wieder keine Obfrage, sondern eben, wie gehen wir denn als Lehrende damit um, den Studierenden da eine gewisse Selbstbewusstsein zu geben, dass sie sich von diesem, Dogma, dieser Denke irgendwie lösen können. Dass sie sich da, ich sag mal, ein bisschen locker machen, sagen, hier, das, also man kann ja nicht sagen, kriegst du schon hin, mach dir mal keine Gedanken, weil das würde mir ja als Studierender auch nicht helfen, sondern was wären denn so Sachen, denen man dir da an die Hand gibt, um sich davon zu emanzipieren, von diesen Gedanken?
Naja, also ehrlich gesagt, glaube ich, ist das halt schon ein Paradigma, was irgendwie ziemlich weitgreifend ist und wo der erste wichtige Schritt ist, sich nicht zu spezialisieren auf eine technisch ausführende Tätigkeit, weil das halt immer jemand woanders besser kann und billiger kann. Und deswegen, glaube ich, muss man sich so aufstellen, dass man das Komplettpaket sozusagen anbietet oder deutlich macht, man ist halt die Person, die Ideen liefert und sich wirklich in Problemstellungen eindenkt und in einem engen Austausch mit den Auftraggebern arbeitet und in einem Vertrauensverhältnis, alles Dinge, die sich halt nicht so gut auslagern lassen. Weil wenn ich jetzt als Illustrator, Illustratorin zum Beispiel wahnsinnig gut zeichnen kann und aber quasi so einen Bauchladen anbiete von ich zeichne alles in allen Stilen und mache sozusagen auf Zuruf, zeichne ich das, was jetzt gerade gebraucht wird, dann ist man gerade in so einer Dimension, die ja nicht mal besonders sprachlastig dann ist, schon in einer großen Gefahr, würde ich sagen, dass dann die Auftraggeber irgendwann merken, ah ja, da gibt es Leute, die können das mindestens genauso gut, machen es für ein Zehntel oder so, die sitzen halt woanders. Und bei eben diesen sprachlicheren, konzeptlastigeren, prozesslastigeren, über längere Zeit laufenden Dingen und so, die lassen sich alle nicht gut über eine Plattform auslagern.
Ich sehe das ähnlich, spiele hier aber mal kurz den zehnten Mann. Ja, aber vielleicht doch. Nämlich weil wir uns daran gewöhnen, dass wir da jemanden haben, der, mit dem wir eben dann doch eine Geschäftsbeziehung aufbauen, mit dem wir eben, weil sich auch durch Corona wir das irgendwie normalisieren, dieses Miteinander sprechen durch das Gerät und dass wir dieser Person eine ähnliche Stellung in unserer individuellen Wahrnehmung geben, wie jetzt die, was weiß ich, Oma und Opa oder meinem Lieblingsmitarbeiter, den ich aber eben auch gerade pandemiebedingt nur online sehen kann. Ne? Also das ist ja eine, also ja, du hast natürlich recht, das ist jetzt mittelfristig, wird sich das jetzt nicht so verändern, aber dann würde ich aber dennoch sagen, das ist so eine Art von Tendenz, aber durchaus, oder die Grundfesten oder der Weg wird bereitet für genau dieses Szenario.
Ne? Ja, sehe ich genauso. Und vor allem bemerkt man immer wieder was ich auch bei mir selber, muss ich gestehen, schon festgestellt habe, als ich so, auch vor allem als ich ein bisschen neuer in dem Thema war, dass man schon manchmal in so eine, jetzt hart ausgedrückt, rassistische und kolonialistische Perspektive verfällt, solange man denkt, ah ja, das sind ja irgendwelche Inder oder so halt. Es ist eine gesichtslose, scheinbar austauschbare Leute, die halt dann irgendwie einem was zusammenklicken. So. Aber wenn man halt dann Interviews führt, was ich ziemlich viel getan habe, vor allem jetzt in letzter Zeit mit Leuten in Venezuela und mit Leuten zu tun hat, dann tauchen die plötzlich aus der Crowd auf und werden halt irgendwie super sympathische Menschen mit Gesicht und einer Stimme und beeindruckenden Fähigkeiten und einem hohen Bildungsabschluss und einer total angenehmen Arbeitsweise und sind halt dann, das ist natürlich alles selbstverständlich, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, aber es ist halt, solange man nur denkt, man lagert was nach Indien aus, als so eine Floskel oder so, ist es so abstrakt, dass man sich erstmal nicht vorstellen kann, dass es halt Individuen sind, zu denen man über die Zeit einen vertrauensvolles Verhältnis so aufbauen kann, wie du es gerade beschrieben hast, dass es einfach halt eben enge Kooperationspartner in einem Projekt sind und eben nicht mehr einfach irgendein Typ von irgendeiner Plattform oder so.
Du hast gerade gesagt, du hast Interviews mit Menschen in Venezuela geführt. Da würde mich natürlich zuerst mal interessieren, in welchem Kontext hast du das gemacht und wie bist du denn an die rangekommen? Also hast du denn diese, naja, wie du es auch gerade beschreibst, diese Wand zwischen dieser anonymen Masse, dieser vermeintlichen anonymen Masse da, als dass wir sie in diesen Kontexten irgendwie wahrgenommen bekommen und eben das ist ein Individuum mit einer Biografie. Also zwei Fragen schon wieder, sorry.
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr den Designrahmen verlassen.
Ich habe kein Problem, ganz schnell den Designrahmen zu verlassen. So, wir sind bei ungefähr 42 Minuten. Designrahmen kann man ruhig als abgehakt bezeichnen und können nur ein bisschen rausfliegen.
Nee, aber vielleicht als Erklärung, warum ich quasi virtuell in Venezuela gelandet bin, ist es halt so, dass ich mich am Anfang meiner Forschung mit dem Design auf Plattformen befasst habe und dann eben übergegangen bin zu dem Design von Plattformen und eigentlich das, was mich als quasi als Designobjekt interessiert hat, ist diese komplexe Plattformstruktur und wie werden eigentlich Arbeitsbedingungen designt. Und da habe ich halt eine ganze Reihe von verschiedenen Branchen und Industrien mir angeschaut und auch mit verschiedenen Stiftungen zusammengearbeitet, die mich dann auch teilweise so beauftragt haben, mir bestimmte Sachen anzuschauen. Und die letzte umfassende Studie, die ich da gemacht habe, hat sich die Produktions- und Lieferketten angeschaut von Trainingsdaten für KI, konkreter eigentlich wie letztendlich die deutsche Autoindustrie, Hunderttausende von Menschen in Venezuela durch verrückte Zufälle letztendlich beschäftigt oder beschäftigt hat, um den selbstfahrenden Autos das Sehen beizubringen, weil das halt erfordert, dass man Millionen von Bildern sehr genau nachzeichnet und so einer semantischen Sequenzierung unterzieht und dann dem Computer jedes einzelne Objekt beibringt, was auf dem Bild drauf ist. Und da sitzen dann halt Leute vor speziellen Zeichenwerkzeugen und malen die Outlines und die räumliche Positionierung und jedes erdenkliche Detail in riesigen Mengen an Bilddaten rein. Und weil dieser Hype um selbstfahrende Autos, der jetzt auch ein bisschen seinen Peak überschritten hat, gleichzeitig passiert ist mit dem Komplett-Crash der venezolanischen Wirtschaft, sind dort plötzlich riesige Arbeitskraftressourcen frei geworden in einem Land, was eigentlich sehr hohen Bildungsstandard hatte und auch mal so wohlhabend war, dass sie dort eine gute Infrastruktur haben, also Internetinfrastruktur auch, und gleichzeitig wirklich Hungersnöte und eine totale Verzweiflung. Und deswegen, und das hat niemand vorher geplant, ist extrem viel Arbeit dieser Art nach Venezuela geflossen. Und das ist vielleicht auch eine besondere Seite an dieser neuen Form des Outsourcings, dass es nicht mehr notwendig ist, eine Fabrik oder eine Outsourcing-Fabrik in einem Land deiner Wahl aufzumachen und zu sagen, wir gehen jetzt hier mit unserer Arbeit nach Bangladesch und machen dort einen Standort auf, sondern man stellt die Arbeit halt ins Internet und die Arbeit fließt dorthin, wo die Leute am billigsten bereit sind, die Arbeit zu machen. Und das war dann halt Venezuela in dem Beispiel. Und um jetzt den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich habe dann halt Interviews geführt, unter anderem mit Plattformbetreibern und mit verschiedenen anderen, wie man so schön sagt, Stakeholdern in diesem Feld, und habe mir dann erst über die Plattformen, die am Anfang noch ganz freudig mit mir gesprochen haben, das hat sich dann ein bisschen später geändert, aber die habe ich mir erst so quasi verdiente Arbeiter der Plattform empfehlen lassen und bin dann mit denen ins Gespräch gekommen und dann habe ich mich so über die weiter entlang gehangelt und mir weitere Leute, Arbeitskollegen und so weiter vorstellen lassen. Aber ich habe auch in so Foren quasi Kontaktanzeigen geschaltet und auch dann wiederum auch letztendlich einen Teil der Arbeit ausgelagert, weil ich dann auch Menschen in Venezuela engagiert habe als virtuelle Assistenten, die dann, weil ich des Spanischen nicht mächtig bin, mir halt irgendwie weitere Kontakte besorgt haben und da schon auch mal so eine Vorrecherche gemacht haben, mit wem es interessant wäre, für mich zu sprechen und so.
Das ist ja unglaublich interessant. Und das ist ja schon so, das ist ja, geht ja schon in so Investigativrecherche rein. So, also du bist ja dann, das ist ja, du nickst das so ab, ja. Aber interessanterweise, jetzt hast du gesagt, jetzt verlassen wir so das Designfeld. Und ich finde, wir verlassen ja gar nicht das Designfeld, weil wir sind ja immer noch zwei Designer. Und das ist ja eine Tätigkeit, die du als Designer tust. Mich würde aber da tatsächlich interessieren, was machst du, oder Frage? Ist da irgendwas anders? Was machst du denn anders als vielleicht ein Investigativjournalist? Weil du hast, also ist, oder vielleicht ist das Handwerk, hast du dir drauf geschafft und aber hast du als Designer an der Stelle nochmal eine andere Perspektive? Stellst du andere Fragen, weil du ja fragst, wie ist das designt? Ist ja auch eine gewisse Frage, oder woran unterscheidet sich die Frage denn von, ja, wie ist das denn konstruiert? Wie ist das denn gedacht und gemacht? Ne? Also, vielleicht nagel ich dich mal kurz auf diese, doch auf die Terminologie hin. Warum fragst du, wie ist das designt und nicht wie ist das denn strukturiert? Oder vielleicht ist das auch dasselbe und das ist nur ein Lapsus.
Ja, also ich glaube, ich verwende die Begriffe je nach Kontext schon manchmal austauschbar. Aber es gibt da schon interessante Ebenen. Also ich glaube halt, dass ich durch den Hintergrund als Designer mir die Sachen schon immer anders angeschaut habe und schon mit diesem ja irgendwie dem Beruf inhärenten und teilweise auch etwas naiven Optimismus zu glauben, ah, da ist irgendwie was wirklich problematisch ist und Mist, warum kann man das nicht einfach anders gestalten? Das ist doch was Gemachtes und das ist eine Struktur, die vielleicht problematisch ist. Und also kann ich halt planerisch ansetzen, dass die Struktur irgendwie umzuformen. Und mit diesem Ansatz bin ich da ursprünglich mal in dieses Feld reingegangen und habe aber deswegen dieses Interesse entwickelt für diese unterschiedlichen Strukturen und wollte halt verstehen, warum sind denn die Strukturen so wie sie sind. Aber Strukturen, das klingt dann schon gleich so sehr nach Organisationsstrukturen nur, aber es gibt eben dann ganz klar eine Design-Ebene in diesem Ganzen, dass man halt diese Plattform-Konstrukte hat, die eindeutig halt drei Interfaces eigentlich haben. Also sie verbinden immer zwei Parteien, diejenigen, die Arbeit auslagern und diejenigen, die die Arbeit machen. Und dann gibt es aber die dritte Partei, die immer unsichtbar bleibt, auch auf zum Beispiel bei den Fiverr-Plakaten, nämlich die eigentliche Plattform. Und aber die Plattform entscheidet ja, was sehen die anderen beiden Parteien in ihrem Interface und gibt den anderen beiden halt jeweils eine sehr eingeschränkte Informationsbasis, hat aber selber so einen gläsernen God-View eigentlich über alle Prozesse, die auf der Plattform laufen. Deswegen stelle ich mir jetzt eigentlich immer wie so eine Art Prisma-Form vor mit halt drei Seiten, wovon eine halt voll transparent ist und die anderen halt so semi-transparent. Und die Plattform schlägt eigentlich so eine Art Arbitrage-Vorteil daraus, dass sie halt mehr sieht als die anderen beiden Parteien. Und dann geht es natürlich nochmal darum, wird Arbeit zerteilt, gestückelt, effizient, koordiniert, orchestriert, auseinandergesetzt und wieder zusammengesetzt und so. Und das sind auch aus meiner Sicht alles Prozessdesign-Fragen, und da kann man in der Geschichte sehr weit zurückgehen zu Leuten wie Frank und Lillian Gilbreth, die so diese Time and Motion Studies gemacht haben oder Taylor und so weiter. Also wo diese Frage ist, wie kann man Arbeitsprozesse besser gestalten, damit die Arbeit produktiver läuft. Und jetzt kommt aber noch eine dritte Ebene dazu, die es vielleicht nochmal deutlicher macht, weil das ist alles so abstrakt klang. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass bei der Plattform, die ich mir am intensivsten angeguckt habe, heißt Spare5 beziehungsweise Mighty AI. Und das ist auch schon interessant, weil nämlich diese Plattformen dann, diese neueren Plattformen, neueren Typs haben sogar zwei Namen und wie zwei Webseiten, es gibt quasi wie einen Fronteingang für die Kunden. Und dahinter gibt es quasi den Hintereingang für die Arbeitskräfte. Und
Dienstboteneingang.
Der Dienstboteneingang, beziehungsweise eigentlich eher das Werktor, weil es halt stark was von Blue-Collar-Work eigentlich hat. Und die wissen gar nicht, was quasi die Rückseite oder Vorderseite des Gebäudes ist, teilweise, in dem sie halt dort arbeiten. Und dann gibt es eben alle möglichen interessanten Aspekte, wie sind diese digitalen Werkzeuge designt und wie ist diese Oberfläche designt aus Interface-Perspektive. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass ich immer herausgefunden habe, dass der Mensch, der bei dieser konkreten Plattform, die ich mir da angeschaut habe, dieses Interface und diese Prozesse entworfen hat, jemand ist mit einem Kunst- und Kommunikationsdesign-Hintergrund, der ein Online-Portfolio auf Dribbble hat, wo er halt noch von sich auch Illustrationsjobs und all sowas hat, die er halt vorher gemacht hat, und er ist dann halt so nach und nach da halt reingerutscht als Designer und hat halt dann diese Arbeitsoberfläche für 500.000 Leute entworfen und hat das halt als eine Arbeit in seinem Portfolio. Und das ist halt schon ziemlich faszinierend, dass es sozusagen einerseits in diesem erweiterten Sinne natürlich Design ist, es ist quasi Design austauschbar als geplante Strukturen, der Begriff, und andererseits aber eben auch eine ganz konkrete Interface-Design-Aufgabe, die aber dann wiederum Ausdruck von diesen Machtasymmetrien und Interessenstrukturen wird, also Interface gewordene Politik eigentlich, und man sich die auch unter dieser Ebene anschauen kann.
Hast du mit der Person gesprochen?
Wir haben da nur mal irgendwie Bildanfragen halt gemacht und so. Ich habe das halt relativ, also ich habe den erst rausgefunden, nachdem ich die eigentliche Studie schon abgeschlossen hatte. Und dann für einen späteren Artikel, den ich mal für die Photographers Gallery gemacht habe, hatten wir halt kurz mit dem Kontakt und so. Das ist aber inzwischen auch wieder abgerissen. Also das Problem ist, dass ich quasi mit meiner Forschung von auch den Studien, die ich veröffentlicht habe, relativ gewerkschaftsnah bin und das ja schon stark aus einer Mitsprache, Arbeitsbedingungsperspektive mir anschaue und diese Startups mir gegenüber am Anfang immer sehr offen waren und dann aber irgendwann irgendjemand gesagt hat, ey, guck dir mal an, der Typ kommt eigentlich hier aus einer Ecke, die für uns irgendwie problematisch werden kann, und dann die Kommunikation meistens so ein bisschen stockender geworden.
Weil die einfach sehen, das ist Hans-Böckler-Stiftung und Hans-Böckler-Stiftung ist gewerkschaftsnah.
Genau, zum Beispiel, ja. Und davor Friedrich-Ebert-Stiftung ist halt auch
SPD-Stiftung, ja.
SPD-Stiftung hat halt eine politische Färbung das ist dann. Also es gibt ja, also vielleicht das noch ein Satz dazu, also diese ganzen Auslagerungsmodelle funktionieren halt nur, weil die ganzen Auftragnehmer alle als Independent Contractor geführt werden, also als Selbstständige, sind aber in ganz vielen Fällen eigentlich Scheinselbstständige. Und wenn das als Scheinselbstständigkeit erkannt werden würde oder anerkannt, und da gab es halt schon so Sammelklagen, dann würde diesen Plattformen halt komplett ihr Geschäftsmodell um die Ohren fliegen. Und deswegen sind die nicht so wild drauf, dass jemand mit dem der Perspektive da so drauf schaut oder halt eigentlich argumentativ darlegt, warum das eigentlich abhängig beschäftigte Arbeit ist. Was,
Bitte.
letzter Satz noch ganz kurz, was nämlich bei diesen Bildverschlagwortungs-Trainingsdatensachen definitiv der Fall ist. Es ist halt extrem abhängige Beschäftigung, die sehr austauschbar ist, sehr weisungsgebunden und so weiter, die aber bei diesen Design-Tätigkeiten, bei den im Sinne von Entwurf, Logo, Illustration, Design in diesem Sinne nicht der Fall ist. Also dort hat man es eigentlich tatsächlich mit Independent Contractors zu tun. Das heißt, mit der Argumentation würde man dort auch gar nicht so weit kommen. Aber bei diesem klassischen Crowdsourcing schon.
Was ja aber interessant ist, wenn, also, und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ne? Du arbeitest aus einer, ja, wie ich finde, sehr richtigen Arbeitsrechtsperspektive oder eben für eine Organisation, die diesen Anspruch hat. Und dann kommt es raus, also es ist nur Spekulation oder eben eine Geschichte, dass eben diese Plattform Scheinselbstständige beschäftigt. Das heißt, denen fliegt, wie du eben gerade gesagt hast, deren Geschäftsmodell um die Ohren. Die müssen Strafe zahlen, aber die jeweiligen Leute, die dort gearbeitet haben und scheinselbstständig sind, sind ja selber scheinselbstständig und müssen einen Haufen Cash nachzahlen. Also weil, nee, oder? Ist es so? Wenn, wer zahlt denn für die Scheinselbstständigkeit? Schon der ist, oh fuck, jetzt merke ich, dass ich keine Ahnung habe, oder ich weiß Sachen verwechseln. Wer muss denn die Steuer nachzahlt, schon der Betrieb, weil der ja die unlauter angestellt hat. Das ist ja nicht noch auf die, also das Geschäftsmodell wäre ja brillant, wenn dann sozusagen auch noch die, wirst erwischt und dann müssen die Clickworker am Ende auch noch noch die Strafe zahlen. Aber so ist es ja leider, ist es ja nicht.
Nee, so ist es nicht,
Gut,
aber
Gott
es ist
sei Dank.
natürlich eh alles extrem kompliziert, weil wir natürlich über globale Konstellationen sprechen. Also wir haben halt die deutsche Autoindustrie, die über eine Firma, die in Seattle sitzt, die Arbeit nach Venezuela funnelt oder auslagert, hinleitet. Und dann ist natürlich völlig unklar, welches Recht greift da eigentlich. Und aber die Punkte, wo es halt Klagen gab, die Aussicht hatten auf Erfolg, waren dann eher, dass halt amerikanische Arbeitskräfte in Amerika gegen eine amerikanische Plattform geklagt haben, was dann halt in so einem Vergleich gelöst wurde. Das heißt, da wurden die halt einfach ausbezahlt dafür, dass die ihre Klage nicht weiter durchdrücken. Und genau, so.
Wahnsinn. Gucke auf unsere Uhr und ich hatte dir ja vorhin gesagt, als wir gesagt haben, wie lange reden wir so, ich schaue dann mal so und tatsächlich sind wir jetzt bei 57 Minuten und 28 Sekunden. Also wenn jemand jetzt bei Spotify oder Apple oder whatever, wo ihr das hört, drauf guckt, ist es bestimmt nochmal eine andere Zahl, aber hier auf meinem Counter steht die gerade. Und ich glaube, das ist eine gute Zeit, um das auch zu beenden, gerade weil wir auch gerade dieses Themenfeld so mit so einem schönen Satz auch so beendet haben. Und das ist auch so ein bisschen cliffhangerig, weil alle jetzt so mega Bock haben, sich dann noch mehr reinzudicken, können in die Shownotes gucken, weil da steht das nämlich, da werde ich nochmal die Links nochmal reinschreiben zu den Sachen und da kann sich das jeder nochmal selber rausschauen, weil es gibt die ja auch als PDF-Version, die Sachen, die du da gemacht hast, die kann man sich ja da runterladen. Wundervoll. Ich habe das Gefühl, ihr ist eigentlich alles gesagt. Ich habe hier noch auf meinem Fragezettel, falls uns die Themen ausgegangen wären, was für eine Illusion, in der ich da gelebt habe, habe ich noch die Ring-Ring-Vorlesung, das neue Hurra-Hurra-Projekt draufstehen, wo du ja mit deinen Studierenden auch teil sein werden wirst, Doppelfutur. Aber das habe ich jetzt hier einfach mal nur so gestreut für alle, die noch wach sind und werde das einfach beim nächsten Mal nochmal ankündigen. Florian, hast du noch einen Kommentar an der Stelle, den du noch unbedingt sagen willst in den
Ich
Minuten?
freue mich einfach über die Einladung und danke dir nochmal für das Gespräch und ja, und freue mich auch auf die Hurra-Hurra-Ring-Vorlesung.
Hahaha, super. Danke dir. Ciao.
der Design-Podcast der Burg.